Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Demokratie in Zeiten des Bürgerkriegs. Die syrische Bevölkerung stimmt ab über eine neue Verfassung. Wir fragen, wer überhaupt zur Urne geht und wie ernst ist es Präsident Assad mit den Reformen. Dann kleiner Kulturschock, wenn Genossenschafter plötzlich Besitzer einer nobler Privatbank werden.
Ist es Sinn von der Bank, System Raiffeisen, sich da den Haag immer weiter zu machen?
Weil da ist eine Verbindung da, Wegelin, Notenstein, Amerika.
Und schließlich eine neue Sun für die Briten.
Bland, I think it is rather bland.
Fahrt und für einen Spottpreis zu haben, das neue Sonntagsblatt von Medienzar Murdoch. Echo der Zeit am Mikrofon, Ursula Hürzeler. Zwei Welten in Syrien. Während die Armee ihre Angriffe auf die Rebellenhochburg Homs fortsetzt und auch heute Menschen getötet wurden, lässt Präsident Assad die Bevölkerung über eine neue Verfassung abstimmen. Das sei der Beweis dafür, dass er es ernst meine mit den Reformen, sagt Assad. Zur aktuellen Situation, Irin Meyer.
Das syrische Staatsfernsehen bildet heute ein Land ab, das auf dem Weg in die Demokratie zu sein scheint. Einschaltungen aus vielen Gebieten Syriens, wo es insgesamt 14.000 Stimmlokale geben soll, und immer wieder Bilder von Stimmbürgern an den Urnen. Diejenigen, die Ja zur neuen Verfassung sagen, argumentieren wie dieser Mann. Es ist eine moderne, progressive Verfassung, die alle unsere Forderungen erfüllt. Sie führt Syrien in eine Demokratie, sagt der Wähler im Staatsfernsehen, das die Stimmbeteiligung als hoch einschätzt. Das lässt sich nicht überprüfen. Die Opposition, die zum Boykott aufgerufen hat, zieht solche Angaben in Zweifel und nennt das Ganze eine Farce und einen Betrug. Das Land sei im Aufstand und versinke in Gewalt, sagt der Politologe Habil Saman in Damaskus.
I'm afraid if I vote against the constitution, somebody will in the poll will shoot me.
Wenn ich gegen die Verfassung stimme, laufe ich Gefahr, im Stimmlokal erschossen zu werden, sagt Saman. Die Exilsyrerin Rania Kissa sagt, das Regime wolle die Bevölkerung für dumm verkaufen.
It's not safe to leave your home, let alone.
Viele können ihr Haus wegen der Gewalt ja gar nicht verlassen, so Kissa. Dass die neue Verfassung den Weg ebne zu einem politischen Pluralismus in Syrien, darüber sind sich beide Seiten einig. Das Monopol der seit einem halben Jahrhundert regierenden Baas-Partei wird beendet und die Verfassung beschränkt die Amtszeit des Präsidenten auf 2x7 Jahre. Die Opposition kritisiert aber, es gäbe massive Widersprüche. So würde etwa die Macht des Präsidenten kaum eingeschränkt und sie fürchtet, nur regimenahe Parteien würden zugelassen, da die Verfassung Parteien auf der Basis von Religion, Volks- oder Stammeszugehörigkeit verbiete. Die Hauptkritik der Opposition aber ist, dass das Regime jede Legitimität verloren habe. Diese Verfassung komme zu spät.
Nahost-Korrespondentin Irin Meyer. Wir sprechen mit ihr gleich weiter nach den Nachrichten und die hat Karin Britsch.
Eine Woche vor der Präsidentenwahl in Russland demonstrierten im ganzen Land Tausende gegen Wladimir Putin. In Moskau bildeten Tausende eine 16 Kilometer lange Menschenkette, um Putin symbolisch den Zugang zum Kreml zu verwehren. Auch in anderen Städten protestierten Unzufriedene gegen seine Rückkehr ins höchste Staatsamt. In Moskau demonstrierten aber auch Anhänger Putins für die Wahl des ehemaligen Geheimdienstchefs. Die Finanzminister der wichtigsten Wirtschaftsmächte der G20 können sich nicht auf eine gemeinsame Strategie gegen die Finanzkrise einigen. Bei ihrem Treffen in Mexiko forderten die USA, dass die Rettungsschirme mit mehr Geld ausgestattet werden. Die führenden Euro-Staaten setzten dagegen auf Reformen des Arbeitsmarktes und auf Sparmaßnahmen. Im Norden Afghanistans ist ein amerikanischer Soldat bei einem Anschlag getötet worden. Ein Teilnehmer einer Demonstration habe eine Handgranate auf einen Stützpunkt der US-Armee geworfen, berichtet die afghanische Polizei. Bei der Kundgebung gegen die Koranverbrennung durch US-Soldaten starb auch ein Demonstrant. 7 amerikanische Soldaten und 15 afghanische Polizisten seien verletzt worden. In Kairo ist der umstrittene Prozess gegen Ausländer vertagt worden. Die ägyptische Justiz wirft den 43 Angeklagten vor, Sie hätten ohne Lizenzen für Nichtregierungsorganisationen gearbeitet. Außerdem hätten die NGO-Mitarbeiter Schmiergelder angenommen. Die NGO bestreiten die Vorwürfe. Ihrer Meinung nach will die ägyptische Justiz Stimmung machen gegen das Ausland. Im Skigebiet von Le Creuset im Unterwallis ist eine Lawine auf eine Skipiste niedergegangen. Zuerst wurde befürchtet, Skifahrer seien verschüttet worden. Nach einer Suchaktion konnte die Polizei aber Entwarnung geben. Allein im Berner Oberland haben Lawinen in den letzten Wochen 4 Pisten verschüttet. Personen wurden dabei keine verletzt. In Graubünden haben Lawinen erneut Verkehrswege unterbrochen. Die Straße zwischen Filisur und Bergün ist gesperrt. Die Albula Bahnlinie ist dagegen wieder offen. Und im Unterengadin ist die Straße seit dem Morgen zwischen Lawin und Ardez wegen eines Erdrutsches gesperrt. Der Winter war bisher geprägt von Extremen, wie SF Meteo bilanziert. Bis Mitte Dezember schneite es kaum. Danach fiel sehr viel Schnee. Auf dem Sentis sind es jetzt fast 6 Meter. Nach einem sehr warmen Januar waren die ersten Februarwochen extrem kalt. Selbst im Flachland sanken die Temperaturen auf minus 20 Grad. Und seit letztem Freitag nun ist es frühlingshaft mild. Der klassische Trompeter Maurice André ist tot. Er starb im Alter von 78 Jahren in Frankreich. Maurice André hatte in seiner Jugend im Bergbau gearbeitet, bevor er als Trompeter Weltruhm erlangte und mit den berühmtesten Dirigenten Schallplatten aufnahm. Der Italiener Massimiliano Blardone hat den Weltcup-Riesenslalom in Gramontana gewonnen, Juliette Schild.
Der Italiener gewann vor 2 Österreichern, vor Marcel Hirscher und vor Hannes Reichelt. Bester Schweizer war Didier Defago auf Platz 5. Didier Güsch erreichte in seinem letzten Rennen seiner Karriere in der Schweiz Platz 15. Dank seinem 2. Platz von heute hat Marcel Hirscher die Führung im Gesamtweltcup ausgebaut. Beat Voits bleibt Dritter mit 95 Punkten Rückstand. Voits verpasste heute den 2. Lauf. Den Super-G der Frauen im bulgarischen Bansko gewann die US-Amerikanerin Lindsay Vonn. 2. wurde Tina Weirater aus Liechtenstein, 3. die Italienerin Daniela Merighetti. Martina Schild wurde als beste Schweizerin 5. In der Fußball-Super League fanden heute Nachmittag 2 Spiele statt. GC und Lausanne trennten sich 0:0 unentschieden und Sion verlor gegen Servet mit 0:1. Und noch zur Leichtathletik. Viktor Rötlin hat beim Marathon in Tokio den 5. Platz erreicht. In einer Zeit von 2 Stunden, 8 Minuten und 32 Sekunden. In seiner Karriere war Viktor Rötlin bisher erst 2-mal schneller. Gewonnen wurde das Rennen vom Kenianer Michael Kipiego.
Und das Wetter. Morgen Montag ist es in der ganzen Schweiz sonnig. Einzig im Norden hat es noch einige Wolken und Nebelfelder. Bei Höchstwerten zwischen 7 bis 10 Grad, im Süden erreicht die Temperatur 16 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und so geht's hier weiter. Der Präsident und die Reformen, was eine neue Verfassung in Syrien bewirken könnte. Die Basis und der Bankendeal, was die Genossenschafter von Raiffeisen zum Kauf von Wegelin sagen. Dann mach mal Pause oder wie viel Ferien braucht der Mensch? Jetzt mal seriös oder wie Medienzar Murdoch sein Image aufbessern will. Und schließlich Landflucht in Russland. Das Thema in unserer Wochensendung international gleich im Anschluss um 18.30 Uhr auf DRS1. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. In vielen syrischen Städten ist die Bevölkerung im Aufstand, wird gekämpft und gestorben. Trotzdem hat Präsident Assad heute zur Abstimmung über eine neue Verfassung aufgerufen. Der Entwurf sieht vor, dass die regierende Baas-Partei ihre Monopolstellung verliert und die Amtszeit des Präsidenten auf 2x7 Jahre beschränkt wird. Ich bin nun verbunden mit unserer Nahost-Korrespondentin Irene Meyer. 15 Millionen Stimmberechtigte, weiß man denn, wie viele davon ungefähr zur Urne gegangen sind?
Nein, das weiß man überhaupt nicht. Also es gibt da sehr viele unterschiedliche Versionen und Varianten. Der syrische Innenminister zum Beispiel spricht von einem normalen Abstimmungsverlauf in den meisten Provinzen und großer Beteiligung. Im syrischen Staatsfernsehen sieht man Wahllokale mit Abstimmenden in Damaskus, aber auch in Daraa, Latakia und Deir ez-Zor. Also das sind Gegenden, in denen Gewalt herrscht. Demgegenüber sagt die lokale Reporterin der BBC, in Damaskus seien fast alle Wahllokale leer geblieben. Also das sind alles ganz unterschiedliche Darstellungen und man kann keine überprüfen.
Eine Farce sei das Ganze, sagt die Opposition. Aber wäre ein Mehrparteiensystem, die verkürzte Amtszeit des Präsidenten, nicht ein Fortschritt?
Doch, und das muss man auch gerade im Vergleich mit anderen Verfassungen beziehungsweise anderen Staaten hier in der Region betonen. Aber es geht hier weniger um den Verfassungstext als um die Glaubwürdigkeit des Regimes. Die Opposition und die Aufständischen glauben diesem Präsidenten einfach gar nichts mehr. Also der kann ein Mehrparteiensystem vorschlagen oder es auch einführen. Sie wollen mit diesem Präsidenten, diesem Regime nichts mehr zu tun haben.
So viel lässt sich wahrscheinlich trotzdem behaupten. Trotz aller widrigen Umstände wird die Verfassung angenommen. Und dann?
Ich nehme an, Assad wird zuerst einmal die Opposition ihr vorwerfen, dass sie sich verweigere, dass sie an der Demokratie gar nicht interessiert sei. Und er wird dann wahrscheinlich auf den beiden Gleisen wie bisher weiterfahren, das heißt mit der brutalen Unterdrückung des Aufstandes und parallel dazu mit einer Reformpolitik, eher einer theoretischen Reformpolitik. Ob es nach einer Annahme der Verfassung dann innerhalb von 3 Monaten Parlamentswahlen gibt, das kann heute keiner sagen. Ich gehe eher davon aus, dass der Konflikt und der Krieg weiter eskalieren werden. Beide Seiten sind nun bewaffnet, natürlich sehr unterschiedlich, aber beide Seiten sind entschlossen dazu.
Die Lage der Aufständischen in Homs ist prekär. Nur gerade am Freitag konnte das IKRK den Verletzten dort helfen. Wie groß ist denn die Chance, dass Assad den humanitären Korridor wieder öffnet?
Offenbar nicht sehr groß. Eine Sprecherin des IKRK, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, hat eben erklärt, das Regime reagiere nicht auf ihre Bitte nach einem 2-stündigen Waffenstillstand, um die Verwundeten zu versorgen. Und sie sagte auch, die Lage in Homs und in anderen Städten verschlimmere sich stündlich. Also die Leute bräuchten dringend Hilfe.
Morgen wird die EU wahrscheinlich neue Sanktionen beschließen. Werten Sie das als Zeichen der Ohnmacht oder als wirklich etwas, was Assad schadet?
Eher als Ohnmacht. Die Konferenz in Tunis am Freitag hat ja sehr deutlich gezeigt, dass die westlichen und einige arabische Staaten sich überhaupt nicht einig sind, dass sie keine wirkliche Strategie haben gegen das syrische Regime. Sie schließen eine Militärintervention aus, einige Staaten aber bewaffnen die Rebellen und dann ist da diese Opposition, die tief gespalten ist. Und ich denke, das sind alles Faktoren, die Bashar al-Assad eher bestärken werden, dass er so weitermachen wird wie bisher.
Ganz herzlichen Dank für diese Auskünfte, Irin Meyer. Es war ein Knall auf dem Schweizer Bankenplatz. Raiffeisen schluckt Privatbank Wegelin, titelten die Zeitungen und manche Beobachter rieben sich die Augen. Die Genossenschaftsbank und das Finanzhaus für Betuchte, das schien so gar nicht zusammenzupassen. Auch wenn der Name Wegelin verschwindet und nur das Nicht-US-Geschäft in der Notenstein Privatbank weitergeführt wird. Ein Monat ist das her. Nun kann auch die Basis, können die Genossenschafter selbst sagen, was sie von diesem Deal halten. Land auf, Land ab finden derzeit die Generalversammlungen der Raiffeisenbank statt. Eine der ersten war gestern im St. Gallischen Waldkirch. Silvio Liechti war dort.
Die Dorfmusik macht den Auftakt. Das Stück mit dem Titel «In Harmonie vereint» scheint Programm. Viele hier in der großen Turnhalle kommen jedes Jahr. Die Raiffeisen Generalversammlung ist ein gesellschaftlicher Anlass in Waldkirch, bei dem man sich trifft und bei einem Glas Wein zuhört, wie die Bank im Dorf gearbeitet hat. Doch die einen oder anderen Genossenschafter erwarten heute mehr. Informationen zum Notenstein-Deal.
Da wird sicher eine Erklärung dazukommen. Ja. Es ist natürlich die Regionalbank, die sich auch mit dem auseinandersetzen. Und ich denke, gehört dazu der Aufgabe, dass sie ihre Mitglieder informiert.
Ich bin ja viel unter den Leuten. Dort ist es ganz anders. Entspricht nicht mehr dem Geist Friedrich Wilhelm Raiffeisens.
Ja, weil das allgemein jetzt Diskussionsstoff ist bei den Genossenschaften. Ist es Sinn von der Bank, System Raiffeisen, sich da den HAG immer weiterzumachen? Hinterfragen, ich erwarte eine Antwort.
Für diese Genossenschafterin aber ist der Notensteinkauf erledigt. Raiffeisen Schweiz habe das sicher richtig gemacht.
Ich finde gerade die Wegelin-Bank kaufen, das war ja eigentlich ein Verbandsentscheid gewesen. Und der Verband ist, glaube ich, da autonom, unabhängig, autorisiert, um solche Entscheide aufzuhalten. Und dann ist das okay.
Antworten gibt es für die Genossenschafterinnen und Genossenschafter trotzdem. Vom Verwaltungsratspräsidenten ihrer Raiffeisenbank, Stefan Dudli. Der Mann mit dem dunklen Anzug und den grauen Haaren ist seit Jahren Präsident der Raiffeisenbank Waldkirch. Er weiß, es herrscht Klärungsbedarf.
Die Leute wollen einfach wissen, was für Risiken haben wir jetzt übernommen. Die haben das Gefühl, das hat noch mit Amerika was zu tun. Man muss den Leuten auch sagen, dass es überhaupt keine Risiken in diesem Bereich zu sehen ist. Das ist ein neues Geschäftsfeld, das wir jetzt auftun in einer doch recht ansehnlichen Dimension. Und das ist ganz normal, dass hier natürlich Fragen auftauchen.
Stefan Dudli steht voll und ganz hinter dem Entscheid der obersten Raiffeisenführung. Der Notensteinkauf sei ein gutes Geschäft für die Raiffeisengruppe, versucht er den rund 500 Mitgliedern in der Turnhalle klarzumachen. Raiffeisen sei so weniger abhängig vom Zinsgeschäft, also vom einfachen Spar- und Hypothekengeschäft. Das sei gut für die Bank, wirbt Dudli vor den versammelten Genossenschaften.
Wir sind nicht nur optimistisch, sondern überzeugt, dass die Übernahme von Notenstein der Beginn einer Erfolgsgeschichte sein wird.
Doch konnte der Verwaltungsratspräsident bei den Kritikern die Zweifel ausräumen? Am Schluss scheint es fast so. Fragen stellt keiner, niemand will mehr wissen zum Notenstein-Geschäft. Doch das verwundert diesen Genossenschafter gar nicht.
Ich habe nichts anderes erwartet. Wie es in einem Gottesdienst ist, ist alles ruhig in der Generalversammlung. Ein Kontrapunkt, ein kritischer, wäre nicht schlecht gewesen. Auf dem Podium. Weil ich bin überzeugt, dass bei dem Deal noch ein Pferdefuss dabei ist.
Verwaltungsratspräsident Stefan Dudli ist dennoch überzeugt, dass die meisten kein Problem mit dem Notensteinkauf haben. Er höre viel Gutes, wenn er mit Genossenschaften rede.
Die Leute sind positiv gestimmt. Die finden es auch eine gute Sache, dass wir uns auch wegentfernen vom alleinigen Zinsrisiko. Und die glauben auch, dass wir an diesem Business Case erfolgreich arbeiten werden.
Trotzdem, bei allen an der Basis ist der Notenstein-Deal noch nicht verdaut. Die letzten Zweifel konnte ihnen auch Stefan Dudli nicht nehmen.
Silvio Liechti war an der GV in Waldkirch. Die Kapitulation der Bank Wegelin war ein Schock für die Branche, ein Alarmsignal. Die Privatbankiers sind beunruhigt, denn die erfolgsverwöhnte Branche, der die Millionen in der Vergangenheit stets ohne großes Zutun zuflossen, sie muss nun um ihre Kunden kämpfen, denn viele Reiche überdenken ihre Bankbeziehung. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Große Erfahrung, junge Bank, starker Partner. Mit diesen Worten wirbt die Notenstein Privatbank in Zeitungsinseraten. Das Ziel ist offensichtlich, sie will alte Wegelin-Kunden nicht verlieren und neue dazugewinnen. Die Konkurrenz macht ebenso mit Inseraten auf sich aufmerksam. Werbung machen die noblen Privatbanken zwar schon immer, aber derzeit sprechen sie nicht in erster Linie vermögende Kunden aus dem Ausland an. Das fällt auch dem Bankenexperten Daniel Senn von der Beratungsgesellschaft KPMG auf. Er stellt fest,
dass die Banken nun in eine neue Ära gehen und dass sie sich neu positionieren und vor allem in der Schweiz Kunden suchen.
Reiche Schweizer Kunden sind gefragt, doch die sind nur begrenzt vorhanden. Also stehen die Banken unter dem Druck, sich gegenseitig Kunden abzuwerben.
Abwerben ist vielleicht ein harter Begriff, aber es ist sicher so, dass der Kampf um die Kunden eher zunimmt. Das heißt, jedes Institut versucht natürlich, neue Kunden zu finden und für diese attraktiv zu sein.
Und das wird nicht einfacher. Die Zeiten langjähriger, ja lebenslanger Beziehungen zu einer einzigen Bank seien vorbei, sagt KPMG-Experte Daniel Senn.
Die Kunden haben nicht mehr eigentlich die Bank fürs Leben, sondern sind ein bisschen kritischer geworden. Nicht gerade wie bei der Krankenkasse, wer der billigste Anbieter ist, Aber es ist sicher so, dass heute die Banken es schwieriger haben als noch vor einigen Jahren, wo sie auf die Tradition setzen konnten.
Tradition allein genügt nicht mehr, um Kunden zu überzeugen. Heute stünden andere Werte im Vordergrund.
Die Identifikation mit der Politik, also auch jetzt das Thema Entgegennahme von versteuerten Geldern, wird unseres Erachtens in Zukunft eine große Rolle spielen.
Das zeigt sich bereits bei der Bank Sarasin. Die Basler Privatbank schlug schon 2010 auf eine Weißgeldstrategie ein und muss hinnehmen, dass die verwalteten Vermögen schrumpfen um 7% im vergangenen Jahr. Allerdings, die Bank hat mehr neue Kunden dazugewonnen als alte verloren. Klar ist, für Privatbanken wird es in Zukunft schwieriger, Geld zu verdienen. In den nächsten Jahren werden wohl weitere klingende Namen vom Markt verschwinden, so wie Wegelin.
Ivan Lieberherr berichtete. 6 Wochen Ferien für alle. Das verlangt eine Initiative der Gewerkschaften, über die wir am 11. März abstimmen. Heute sind 4 Wochen Ferien obligatorisch. Zu wenig, um sich vom immer anstrengenderen Arbeitsalltag zu erholen, sagen die Initianten. Was sagen die Leute? Was sagt die Wissenschaft dazu? Wie viel Ferien und Freizeit sind nötig, um richtig ausspannen zu können? Christian von Burg hat sich umgehört.
Es ist Mittagszeit in der Berner Altstadt. Die Menschen strömen aus den Büros ins Freie. Ein Sandwich, eine kurze Pause zwischendurch. Das sei wichtig, sagt ein Mann mit 3-Tage-Bart und modischer Tasche. Auch genügend Ferien seien gut für die Erholung, aber...
Für mich persönlich sind eine fixe Anzahl von Ferien weniger wichtig als eine Arbeit, die mir gefällt, die interessant ist, die auch Freiräume hat.
Freiräume wie verlängerte Wochenenden etwa. Freiräume aber auch während dem Arbeitstag, sagt diese jüngere Frau, die an Stöcken geht. Es sei zudem entscheidend, dass...
Das Arbeitsklima sonst stimmt, weil es bringt auch nichts, wenn man in der Zeit, wo man dort ist, sich abkrampfen muss. Und ja, dann nutzen auch die 6 Ferien auch zu wenig, für sich zu erholen.
6 Wochen Ferien, davon können viele bisher nur träumen. 5 Wochen sind in der Schweiz heute der Durchschnitt. Wie sich 4, 5 oder eben 6 Wochen Ferien auf die Erholung der Menschen genau auswirken, dazu gäbe es bis heute keine verlässlichen Langzeitstudien, sagt Norbert Semmer, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Bern.
Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass es nicht gut ist für die Gesundheit, keine Ferien zu haben. Wir wissen auch, Ferien führen dazu, dass man in der Regel natürlich erholter ist, aber der Effekt hält nicht sehr lange an, der verpufft meistens innerhalb von circa 2 Wochen.
Und dennoch wirke es sich erwiesenermaßen positiv aus, wenn man wenigstens einmal im Jahr während mehr als einer Woche Abstand nehmen könne von seiner Arbeit, sagt Semmer. Weitaus wichtiger als die genaue Zahl von Ferienwochen, sagt Semmer, seien aber regelmäßige Pausen während der Arbeit. Statt 4 Stunden durchzuarbeiten, Mittagspause zu machen und dann nochmals 4 Stunden am Stück zu arbeiten, sei es besser, zusätzlich jede Stunde 5 bis 10 Minuten Pause einzulegen. So sei man weniger müde, sagt Semmer, vermeide Spannungen im Nacken.
Und die Leistung sinkt nicht. Also das heißt, die Produktivität steigt. Das gibt es schon ganz alte Untersuchungen aus den 50er Jahren, aber auch neuere Untersuchungen jetzt zum Beispiel an Computerarbeitsplätzen, die zeigen alle in dieselbe Richtung.
Schön und gut, heißt es zu dieser wissenschaftlichen Erkenntnis auf der Straße. Aber der Stress am Arbeitsplatz lasse solche Pausen doch kaum mehr zu. Der Druck in den Firmen sei in den letzten Jahren stetig gestiegen, sagt eine ältere Frau.
Sie verlangen viel mehr. Einerseits und andererseits ist noch ab einem gewissen Alter noch ein grösserer Druck vorhanden, weil man weiss, wenn man nicht mehr lenkt, hat man unter Umständen das Problem, dass man ersetzt wird.
Viele haben Angst, an ihrem Arbeitsplatz nicht mehr zu genügen und sie müssen in kürzerer Zeit immer mehr Dinge gleichzeitig tun. Simon Grebner, Professorin für Arbeitspsychologie an der Fachhochschule Nordwestschweiz, hat dies im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft untersucht. Sie bestätigt, dass die Arbeitsbelastung in der Schweiz gestiegen ist.
Es sind deutlich mehr Personen dauerhaft gestresst als noch vor 10 Jahren. Deswegen ist es plausibel anzunehmen, dass mehr Erholung eigentlich notwendig wäre, zumindest für 1/3 der Erwerbstätigen.
Aber haben die Großeltern und Urgroßeltern der heutigen Arbeitnehmer nicht noch viel mehr gearbeitet? Ja schon, sagt Grebner, aber man dürfe nicht vergessen,
dass die Lebenserwartung früher natürlich viel geringer war, die Wochenarbeitszeit war zum Teil dramatisch höher.
Und das habe sich eben auf die Gesundheit ausgewirkt. Versuche in britischen Munitionsfabriken im Ersten Weltkrieg hätten gezeigt, dass sich die Zahl der Unfälle senken und die Produktion steigern ließ, indem die Arbeitszeit reduziert wurde. Sobald die Arbeiterinnen und Arbeiter nur noch 10 statt 12 Stunden am Tag arbeiteten, produzierten sie insgesamt mehr Munition als zuvor. Gräbner und Semmer sprechen sich für eine Erhöhung der Ferienzeit auf 6 Wochen aus, und zwar, weil die Belastung der Arbeitnehmenden in den letzten Jahren gestiegen sei. Sie sagen dies, obwohl sich aus wissenschaftlicher Sicht eben nur eines klar belegen lässt: regelmäßige Pausen sind wichtiger für die Erholung als Ferien.
Das war ein Beitrag von Christian von Burg. Furchtlos, unverblümt, spitzbübisch und lustig. So will die neue Sun aus dem Hause Murdoch daherkommen. Familientauglich also, skandalfrei. Kein Wunder, schließlich muss die britische Boulevardzeitung jenen Boden zurückgewinnen, die ihre Vorgängerin News of the World durch die Beschwitzelung von Prominenten verloren hat. Im letzten Sommer musste das Blatt aufgeben. Nun also springt die Sun am Sonntag in die Lücke. Heute erschien sie zum ersten Mal. Holger Senzel hat sich ein Exemplar geschnappt und beobachtet, wie das Londoner Publikum reagiert hat.
3 Millionen Suns on Sunday spuckte die Rotation aus. Verleger Rupert Murdoch überwachte persönlich den Druck. Mein Herz stand still für 40 Sekunden. Das ist die Titelschlagzeile. Schauspielerin Amanda Holden spricht über ihre Nahtoderfahrung. Drinnen eine Kolumne von Ex-Boxenluder Katie Price, Rezepte vom Starkoch und ganz viel Sport.
Bland. I think it is rather bland.
Fade findet dieser Mann am Kiosk, die Neue Sonntagszeitung, langweilig. Aber vielleicht ist das Absicht, um zu zeigen, dass das jetzt eine andere Zeitung ist.
Yeah, we open very early in the morning.
Trotzdem verkauft sie sich gut, meint der Zeitungshändler. Nebenan gönnt sich Taxifahrer John Cabot nach der Nachtschicht Eier, Bohnen und Speck in einem Greasy Spoon. So heißen die kleinen Frühstückscafés in London, wörtlich übersetzt fettiger Löffel. Es ist ein ruhiger Sonntagmorgen, ein paar Kollegen sitzen da und U-Bahn-Arbeiter in gelben Jacken.
Reading the fucking Sun. I'm disgusted.
Schau sie dir an, die lesen die Sun, die verfluchte Sun, die Arbeiterklasse liest die Sun. Ist das nicht peinlich? Die Arbeiterklasse muss aufwachen und kapieren, dass die Sun die kleinen Leute nicht mag. Sie unterstützen die Konservativen und die Reichen. Die einzigen, die sie nicht unterstützen, sind die armen Leute. Solche Klassenkampftöne hört man in England noch häufiger als sonst wo. Aber wirkliche Sympathien genießt Murdochs Zeitungsimperium bei kaum jemandem mehr im Königreich. Wir sprechen hier über sehr grässliche Leute, sagt Schauspieler Hugh Grant.
We're talking about very nasty people here.
Auch Hugh Grants Handy wurde von News of the World-Leuten abgehört, sowie tausende andere von Schauspielern, Polizisten, Politikern. Er brauche zum Regieren nur Bild, Bams und Glotze, hat Kanzler Schröder mal gesagt, und die Sun ist quasi die britische Bild-Zeitung. Kein Premier legte sich gern an mit Murdoch, meint Journalistikprofessor Dominic Mohan.
You know, for decades, British Prime Ministers have been on their knees to the Murdoch.
Jahrzehntelang lagen britische Premierminister vor der Murdoch-Presse auf den Knien, lasen nach der Wahl vor den Kameras demonstrativ die Sun, sahen aus wie Idioten und sagten, die Sun hat mir zum Sieg verholfen.
Prime Minister reading the Sun, looking like an idiot, saying, well, the Sun got me elected.
Aber das ist erst einmal vorbei. Der Name Murdoch hat keinen guten Klang mehr in Großbritannien. Auch die eigenen Leute meutern, weil sie sich von ihrem Boss im Stich gelassen fühlen. In ihrem Leitartikel verspricht die Sun on Sunday, sich an die Regeln des Anstands zu halten.
What it calls the rules of decency.
Ungewohnt, brav und bieder, jedenfalls gemessen an üblichen Sun-Maßstäben, kam die erste Sonntagsausgabe daher. Nur im Politikteil wird kräftig mit dem Säbel gerasselt. Das Blatt prophezeit, Großbritannien werde innerhalb der nächsten 2 Jahre in den Krieg gegen den Iran ziehen.
Möge es doch Unrecht haben. Holger Senzel war das, und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Tobias Gasser für die Nachrichten, Jan Grübler, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.